Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Sibylle Selewski. Ich, hier vor dem Mikrofon, rede mit euch Deutsch. Wie ich Deutsch spreche, das versteht ihr. Und das ist für uns heute selbstverständlich, egal ob ihr aus München kommt oder aus Hamburg, aus Köln oder Leipzig. Und selbst wenn ihr Deutsch erst später im Leben gelernt habt, versteht ihr das, was ich sage, weil das Deutsch, das ich hier spreche, eine Standardsprache ist oder zumindest dem Standarddeutsch recht nahe kommt.
Welche Erwartungen haben wir an die Standardsprache? Mit welcher Brille normalerweise schauen wir auf den Sprachwandel? Die Erwartung ist, dass die Standardsprache keine Fremdwörter enthalten soll. Alle sollen einheitlich kommunizieren. Wir haben die Erwartung, dass die Form, die wir als standardsprachlich ansehen, dass die ein hohes Ansehen hat. Eine lebendige Sprache ist eine Sprache, die sich wandelt. Ich werde auch zeigen, wie stark die Gesellschaft, dadurch, dass sich die Werte in der Gesellschaft verändern, die Sprache verändert.
Sprache ändert sich ständig. Und genau das ist das Forschungsfeld unserer heutigen Rednerin. Renata Schepaniak ist nämlich historische Sprachwissenschaftlerin. Sie erforscht, wie und warum sich Sprache wandelt. Darum geht es im Vortrag. Das, was uns wichtig ist, unsere Werte, die beeinflussen, wie wir sprechen. Sie verändern unsere Sprache, sagt Schepaniak. Und umgekehrt unterstützen sprachliche Veränderungen unsere gesellschaftlichen Werte. Ein Beispiel dafür, unser Standarddeutsch. Das ist nämlich recht jung. Entstanden ist es im 17. Jahrhundert und damals hat es eine wichtige Rolle dafür gespielt, wie sich eine neue nationale Identität in Deutschland entwickelt hat. Aber es geht in dem Vortrag nicht nur um historische Beispiele. Auch heute beeinflussen unsere Werte, wie wir sprechen. Die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau hat zum Beispiel zur Diskussion um eine geschlechtergerechte Sprache geführt. Auch darum geht es gleich. Renata Schepaniaks Vortrag hat den Titel Sprache im Umbruch. Sie hat ihn am 24. Januar 2024 gehalten an der Universität Leipzig im Rahmen der Vorlesungsreihe Studium Universale – Leben im Umbruch.
Ich komme heute mit dem Vortrag und darin mit der Frage, ist die Sprache im Umbruch? Das heißt, die Frage, der wir uns in dieser Stunde widmen werden, ist die Frage, ist die Sprache in einem schnellen und tiefgreifenden Wandel? Und das ist natürlich eine Frage, wie gemacht für eine Sprachhistorikerin wie mich, denn wir wissen aus der Beobachtung der Sprache, dass das eigentlich die einzige Konstante ist in der Sprachgeschichte, und zwar der Wandel. Der Wandel ist sozusagen das, was eine Sprache charakterisiert. Eine lebendige Sprache ist eine Sprache, die sich wandelt. Und genau das möchte ich Ihnen heute zeigen, wie sich Sprache wandelt und wie wir diese schwierige Frage, ist die Sprache heute im Umbruch, beantworten können. Ich würde vielleicht für den Anfang sagen, ich würde sie mit Jein beantworten. Wir sehen aber gleich nochmal genauer, worum es mir geht. Der Wandel nämlich der Sprache muss erstmal verstanden werden. Es muss erstmal verstanden werden, warum sich Sprache wandelt. Und hier biete ich Ihnen das Modell der sogenannten sprachlichen Zwiebel oder das sprachliche Zwiebelmodell, das erklärt, wie die einzelnen Module innerhalb der Sprache, wie stark sie von der außersprachlichen Wirklichkeit beeinflusst sind. Das Modell stammt schon aus den 80er Jahren von Debus, und was es sagen möchte ist, dass in der Sprache es Bereiche gibt, wie die Grammatik, die sich durch die außersprachliche Wirklichkeit kaum beeinflussen lassen. Das ist sozusagen der saftige Kern der Sprache, und dass sozusagen um diesen Kern leichter beeinflussbar von der außersprachlichen Wirklichkeit ist die Lexik, die Wörter, die wir verwenden, um etwas zu benennen. Und letztendlich an dem äußeren Ende der Sprache ist die Pragmatik, die Sprachhandlung. Die Zwiebel möchte also sagen, zunächst einmal, dass sich die Sprache aus sozusagen zwei verschiedenen Beweggründen verändern kann. Zum einen durch die innersprachlichen Faktoren, das heißt aus dem System selbst. Wir nennen das innersprachliche Faktoren zu der Entwicklung der Sprache. Sie bewirken also, dass aus dem Sprachsystem heraus Veränderungen stattfinden, und die sind tiefgreifend. Eine solche tiefgreifende Veränderung haben wir zum Beispiel, wenn wir die Sprachgeschichte betrachten, im Deutschen mit der Entwicklung des Definitartikels. Etwas, was wir heute für völlig normal beachten und betrachten, dass jedes Substantiv einen Begleiter hat, einen Definitartikel oder einen Indefinitartikel, ein oder der Tisch, eine Lampe oder die Lampe, ein Fenster oder das Fenster, das hat sich erst in der Geschichte des Deutschen entwickelt. Das heißt, das Deutsche war ursprünglich eine Sprache ohne Artikel, das Deutsche ist zu einer Artikelsprache geworden. Diese Entwicklung des Definitartikels und solche innersprachlichen Entwicklungen gehen so langsam vor sich hin, dass sie unbeobachtet bleiben von den Sprachnutzerinnen und Sprachnutzern. So ist die Entwicklung des Definitartikels bis heute nicht abgeschlossen und wir sind immer noch in seinem Wandel sozusagen befangen und merken das nicht. Ich zeige Ihnen nur ein kleines Beispiel. Sie können über Gattungsbegriffe mit und ohne Definitartikel sprechen. Also Sie können sagen, Pandabären sind vom Aussterben bedroht. Sie können aber auch sagen, die Pandabären sind vom Aussterben bedroht. Das zeigt eben, dass der Definitartikel sich nach wie vor weiterentwickelt. Diesen sehr interessanten Bereich des Sprachwandels werden wir aber heute nicht betrachten, sondern wir werden den anderen Bereich des Sprachwandels betrachten, und zwar die außersprachlichen Faktoren. Und hier gibt es jede Menge sozusagen an Sachen, die in der außersprachlichen Wirklichkeit auf die Sprache wirken. Sie wirken zum Beispiel zunächst einmal auf die Pragmatik, also auf unser Sprachhandeln, indem wir zum Beispiel, je nachdem, wie die außersprachliche Situation aussieht, entweder höflicher oder weniger höflich sind. Das heißt, wir wählen, ob wir jetzt jemanden siezen oder jemanden duzen. Das ist sozusagen Reaktion auf die außersprachliche Wirklichkeit. Sie können auch noch weiter reagieren und sagen, ich schreibe das Du groß oder klein. Das ist ebenfalls eine Reaktion auf die außersprachliche Wirklichkeit. Und so gibt es sozusagen innerhalb der außersprachlichen Wirklichkeit viele Bereiche, die auf die Sprache einwirken. Ich werde auf alle diese Phänomene nochmal später genauer eingehen. Ich beginne mit der Sprachpolitik. Die Sprachpolitik kann die Sprache beeinflussen, zum Beispiel durch ihre Regelung. Wir kennen eine solche Regelung, ein solches Regelwerk zum Beispiel als das orthografische Regelwerk, die sogenannte Rechtschreibung oder Orthographie. Das ist eine sprachpolitische Entscheidung, denn hier entscheidet der Staat, die Regelungskompetenzen hat, dass in Schulen oder in der Verwaltung oder in der Rechtssprache auf eine bestimmte Art und Weise Schrift verwendet wird. Wir haben dann auch etwas, was sich auf die Sprache sehr stark auswirkt, und zwar die Tatsache, dass es neben uns auch noch andere Sprachen gibt, die gesprochen werden. Und so steht die deutsche Sprache im Sprachkontakt zu anderen Sprachen. So kommen und gehen Fremdwörter entweder ins Deutsche oder vom Deutschen aus. Das heißt, die deutsche Sprache ist hier die Nehmersprache, aber eben auch die Gebersprache. Das sind zwei Bereiche, auf die ich eingehen werde. Ich werde aber im Folgenden den Schwerpunkt auf die Kultur und die Gesellschaft legen. Zwei Bereiche der außersprachlichen Wirklichkeit, die sehr viel mit Wertesystemen zu tun haben. Sowohl Kultur als auch Gesellschaft basieren oder enthalten Wertesysteme, gesellschaftliche oder auch kulturelle Werte, die für uns sozusagen für unsere Kommunikation entscheidend sind. Und die wirken sich ebenfalls auf die Sprache aus. Und Sie werden noch sehen, wie stark die Christianisierung, die ja 1500 Jahre zurückliegt, die deutsche Sprache beeinflusst hat. Das werde ich heute zeigen. Und ich werde auch zeigen, wie stark die Gesellschaft immer wieder sozusagen dadurch, dass sie sich verändert, dadurch, dass sich die Werte in der Gesellschaft verändern, die Sprache verändert. Wie zum Beispiel die Stellung der Frau in der Gesellschaft, die in der Debatte über die geschlechtergerechte Sprache eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, wir können sagen, dass das, was uns heute hier interessiert, zum einen die gesellschaftlichen Werte sind, die in der außersprachlichen Wirklichkeit wirken, und wir fragen uns, wie verändern diese Werte, wenn sie sich wandeln, auch die Sprache. Was sind gesellschaftliche Werte? Gesellschaftliche Werte sind zunächst einmal Konzepte des Wünschenswerten. Das heißt, wir haben als Menschen bestimmte Zielvorstellungen, wie in unserem Land, in unserer Kultur, das Wünschbare, das Richtige, das Gute ist. Das heißt, wir wissen, was in unserem Kulturkreis als wünschbar, richtig oder gut angesehen wird. Und das ist sehr wichtig, denn gesellschaftliche Werte dienen uns zur Orientierung, sie sind handlungsleitend und zugleich können wir sie auch von den anderen fordern. Das ist das Besondere an gesellschaftlichen Werten, solchen wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit. Das sind alles Werte, die wir von uns selbst erwarten und genauso erwarten wir sie auch von anderen Menschen. Wenn wir selbst bei diesen Werten versagen, dann schämen wir uns oder haben Schuldgefühle. Wir kritisieren uns selbst. Wenn Fremde versagen, kritisieren wir die anderen und können uns auch dabei empören. Das ist also wichtig bei den gesellschaftlichen Werten, wie eben Pünktlichkeit, Ehrlichkeit oder Höflichkeit. Gesellschaftliche Werte wie zum Beispiel Ehrlichkeit und Höflichkeit können sich aber auch widersprechen. Das ist auch ein Teil sozusagen des gesellschaftlichen Wertesystems, dass sie nicht so einfach zu befolgen sind. Sie steuern sehr, sehr stark unsere Wahrnehmung und sie helfen uns Menschen, Individuen zu charakterisieren und eben auch Gruppen zu charakterisieren. Was betreffen gesellschaftliche Werte? Sie betreffen sozusagen sowohl unser eigenes menschliches Verhalten als auch unsere Einstellung zu Religion, zum Staat, zur Öffentlichkeit, zu Familie, zu Umwelt, zu Natur, zu Geschlechtern und so weiter. All das sind gesellschaftliche Werte, die sich dann in unserem Verhalten äußern. Und nun werde ich genau auf diesen Wertewandel eingehen. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, werde ich darauf eingehen, wie Wertewandel und Sprachwandel miteinander zusammenspielen. Der Wertewandel, wenn er dann geschieht, wirkt sich nämlich auf die Sprache und kann den Sprachwandel beeinflussen oder auch überhaupt in Bewegung setzen. Und umgekehrt kann die Sprache natürlich auch den Wertewandel mit unterstützen, beeinflussen und so weiter. Und ich werde mit einem Wertewandel beginnen, den Sie alle kennen. Das ist der Übergang, der weit zurückliegt, 1500 Jahre begann er, der Übergang vom Heidentum, vom germanischen Heidentum zum Christentum. Ich werde dann einen zweiten Wertewandel, der auch über längere Zeit geht, ansprechen, der sich mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft bezieht. Und ich werde letztendlich darauf eingehen, was wir von der Standardsprache erwarten, sozusagen beeinflusst, wie wir den Sprachwandel verstehen. Diese drei Punkte habe ich vor. Und da ich historische Linguistin bin, möchte ich natürlich auch gleich kurz was über die Geschichte der deutschen Sprache sagen. Die ist nämlich nicht eine Generation alt, nicht zwei und nicht drei, sondern sie ist 1500 Jahre alt. Wenn man das in Generationen umrechnet, was ich heute zu Hause gemacht habe, kam ich auf 75 Generationen. Das wäre ungefähr 73 Uhr vor ihrer Großmutter. Die Sprachgeschichte ist also sehr, sehr lang und das ist wichtig, um sozusagen einzelne Veränderungen in der Sprache zu perspektivieren. Das Deutsche entwickelt sich aus einer germanischen Ursprache, nennen wir das, und sozusagen der Beginn, den setzen wir auf 500 nach Christus. Und es gibt sozusagen vier Hauptperioden in der Entwicklung des Deutschen mit dem Althochdeutschen, das bis ins 11. Jahrhundert angesetzt wird, mit dem Mittelhochdeutschen bis ins 14. Jahrhundert, das ist die Zeit der mittelalterlichen Literatur, das frühe Hochdeutsche mittendrin, das Leben von Martin Luther von 14 bis zum 17. Jahrhundert und ab dem 17. Jahrhundert bis heute haben wir die neuhochdeutsche Sprache. Was ist wichtig dabei? In dieser Zeit hat sich die Sprache ständig gewandelt. Das führt dazu, dass ein althochdeutscher Text für heutige Sprecherinnen und Sprecher praktisch unverständlich ist. Ich werde Ihnen einen solchen Text gleich zeigen. Wir werden zunächst einmal über die Christianisierung sprechen, die ja 500 vor Christus begonnen hat und dann sozusagen etwas längere Zeit gedauert hat. Die Christianisierung hat sich der Sprache bedient und die Sprache hat sich durch die Christianisierung sehr stark gewandelt. Das wird der erste Punkt sein. Der zweite Punkt, der auch interessant und wichtig ist, gerade im Bereich der Stellung der Frau in der Gesellschaft, ist die Zeit der sogenannten Hexenverfolgung, die vom 15. bis ins 18. Jahrhundert gedauert hat. Und da haben wir sozusagen einen Punkt wieder auf der Zeitachse in der Sprachgeschichte, einen ganz kurzen Punkt von 16. bis zum 17. Jahrhundert, in dem es eine sehr intensive Hexenverfolgung gegeben hat. Weiterhin sehen Sie die Entwicklung der Standardsprache, die im 17. Jahrhundert beginnt sozusagen. die ist sehr jung. Man kann also schon an dieser Stelle sehen, dass die Entwicklung der Standardsprache eine kurze Zeit in der Sprachgeschichte einnimmt. Und natürlich, wenn man noch die Entwicklung der deutschen Orthographie sich anschaut, dann wird die Zeitspanne noch kürzer. Die deutsche Orthographie ist etwas mehr als 100 Jahre alt und damit eben ein sehr junges Phänomen. Wenn wir dann weitere Entwicklungen sozusagen auf diese Skala setzen möchten, mit Entwicklung der neuen Medien, mit der Veränderung des Personenstandgesetzes, indem man neben dem männlichen und dem weiblichen Geschlecht auch das diverse Geschlecht eintragen lässt, dann sehen wir, dass alle diese Entwicklungen sozusagen in einer ganz kurzen Phase der deutschen Sprachgeschichte stattfinden. Und das sind die natürlich, die Sie jetzt vor allem beschäftigen. Also die Veränderungen in der Rechtschreibung waren einige Zeit sehr heiß diskutiert. Die Fähigkeiten, sprachlichen Kompetenzen der Jugendlichen, dadurch, dass sie eben neue Medien benutzen, wurde auch sehr, sehr stark diskutiert. Und in letzter Zeit wird die Verwendung oder der Gebrauch der Sprache für geschlechtergerechte Anrede und auch das wird sehr intensiv besprochen. Das heißt, ich werde das jetzt sozusagen in der Sprachgeschichte positionieren und zeigen, was wir daraus lernen können. Vom Christentum zum Heidentum, vom Heidentum zum Christentum ist also der erste Punkt. Wie ich schon gesagt habe, beginnt die Christianisierung ganz früh. Sie beginnt praktisch noch, bevor wir von der deutschen Sprachgeschichte sprechen können. Sie beginnt schon im 5. Jahrhundert und hier nur ein paar kleine Daten, damit wir wissen, worüber wir uns hier unterhalten. Sie beginnt mit der Übernahme des christlichen Glaubens durch König Chlodowig. Wenn man seinen germanischen Namen übersetzt, wäre das ein berühmter Krieger, könnte man es übersetzen. Da steckt das Wort für laut im Chlod und Wieg ist ein altes Wort, ein germanisches Wort für Kampf. Also Chlodowig mit dem noch sprechenden germanischen Namen übernimmt im 5. Jahrhundert den christlichen Glauben. Er ist ja auch der Begründer des Frankenreiches und die Christianisierung wird natürlich nicht in seiner Zeit vollständig durchgesetzt, sondern wir wissen natürlich, dass Karl der Große hier die Christianisierung stark fortgesetzt hat. Und was sozusagen in der Zeit von Karl dem Großen sehr wichtig war, war, dass in diese Zeit die Schrift eingesetzt wurde, um die christlichen Werte zu popularisieren, zu verschriftlichen, festzumachen. Das heißt, im Zuge der Christianisierung wird sogar eine neue Schrift entwickelt im Deutschen, die sogenannte Karolingische Minuskel. Und das ist aber nicht nur das, dass eine neue Schrift entwickelt wird, sondern die Schrift wird wirklich eingesetzt dafür, um diese Inhalte, diese Werte zu propagieren. Die Christianisierung auf der anderen Ebene wirkt sich aber dann natürlich auch auf die Sprache aus. Und auf diese zwei Punkte möchte ich gerne eingehen. Und ich freue mich sehr, dass ich hier in Leipzig bin und dass Merseburg nicht weit von uns liegt. Denn dort liegt ein Text, den Sie in Merseburg, Sie können da innerhalb einer Stunde kommen mit dem Zug. In Merseburg liegt eine sehr originaltreue Kopie eines Textes, das mich jetzt sehr interessiert, weil es eine komplette Ausnahme ist. Die sogenannten Merseburger Zaubersprüche aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, der frühen Phase des 10. Jahrhunderts nach Christus, sind der einzige verschriftlichte Text, in dem Sie einen Zauberspruch sehen mit germanischer Mythologie. Die restliche Handschrift hat natürlich christliche Inhalte. Ich weiß, dass Sie das nicht lesen können, dafür habe ich auch gleich nochmal eine Übersetzung vorbereitet. Diese eine Seite enthält nämlich zwei Zaubersprüche. Der zweite Zauberspruch ist sehr beliebt in der Linguistik, in der historischen Sprachwissenschaft. Das ist nämlich ein Zauberspruch, der einem Pferd, das ein verrenktes Fuß hat, helfen sollte. Was wichtig ist, ist, dass dieser Zauberspruch sozusagen der einzige ist, neben dem ersten Merseburger Zauberspruch, das überhaupt germanische Götternamen enthält. Und die Mönche waren sich dessen bewusst, dass sie hier in diesem Falle paganischen Text notieren. Aber Zaubersprüche hatten in dieser Zeit sozusagen als ein Heilmittel einen hohen Wert. Und deswegen sind sie wahrscheinlich deswegen aufgenommen worden. Ich lese ein kleines Stück aus diesem Zauberspruch auf Althochdeutsch, einfach nur, damit Sie sehen, wie weit diese Sprache von dem heutigen Deutschen sind. Und zwar werde ich nur das vorlesen, was Wodan gesagt hat, um das Pferd zu retten. Und zwar, er sagte, Sosa ben renki, sose bluot renki, sose lidi renki, ben ci bena, bluot ci bluoda, lid ci geliden, sose gelimidasin. Wenn man das übersetzt, heißt das so viel wie Knochenverrenkung, wie Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Knochen zu Knochen, ben ci bena. Heute haben sie das Wort Bein noch in Nasenbein. Das ist die alte Bedeutung von Bein, war eben Knochen, also Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, so dass alles eben zusammengefügt wird. Die Merseburger Zaubersprüche mittlerweile, also es wird mittlerweile beantragt, dass sie zum Weltkulturerbe gehören sollten. Und ich denke, ich muss Sie nicht überzeugen davon, dass das eine sinnvolle Sache wäre. Was Sie also sehen, ist, in der Zeit der Christianisierung spielen paganische, also sozusagen Werte der germanischen Mythologie keine Rolle mehr. Und umso mehr interessant ist, sich dann eben anzuschauen, wie in diesen Zentren der Christianisierung Menschen benannt wurden, welche Rufnamen sie trugen. Dazu gibt es zum Kloster Fulda eine sehr, sehr gute Untersuchung, die zeigt, dass in diesen sozusagen um diese christlichen Zentren und in den christlichen Zentren Menschen gar nicht christliche Namen trugen, gar nicht Namen von Heiligen, sondern sie trugen noch ganz normale, alte, germanische, diethematische Namen, die sprechend waren. So wie Ludovic eben der berühmte Krieger war, so hatten eben in dieser Zeit die Mehrheit der Menschen, die in den Annalen des Klosters aufgenommen wurden, germanische Namen, meistens zweitgliedrig, so wie eben Adalbert, der edle und glänzende, manchmal auch abgekürzte Namen wie Otto von Ottbrecht. Und nur ganz, ganz selten gibt es in dieser Zeit im Kloster Fulda, einem der wichtigsten Zentren der Christianisierung in dieser Zeit, bis ins 11. Jahrhundert überhaupt christliche Namen. Wie langsam der Wandel der Christianisierung sozusagen, wie langsam die Christianisierung auf die Sprache wirkt, zeigen schon nämlich die Rufnamen, denn wir wissen aus einer anderen Untersuchung zu Rufnamen, also Vornamen in einer anderen Gegend, dass die sogenannte erste Revolution der Rufnamengebung, also tatsächlich eine Beeinflussung der Sprache, in dem alte germanische Namen durch neue heiligen Namen ersetzt werden, erst viel, viel später stattfindet. Sie findet erst im 14. und 15. Jahrhundert. Diese zwei Darstellungen, die Sie hier sehen, zeigen zunächst einmal den Anteil der germanischen Rufnamen bei Frauen Mitte des 14. Jahrhunderts und fremden Namen, also heiligen Namen bei Frauen. Sie sehen also, sie halten sich noch ungefähr die Waage in Mitte des 14. Jahrhunderts. Bei Männern sind germanische Namen noch häufiger, dementsprechend heilige Namen noch seltener. Zwei Generationen später, 1412, in denselben Orten haben Frauen kaum noch, jede fünfte, sogar noch weniger, noch germanische tragen, germanische Namen. Bei Männern dauert diese Revolution noch ein kleines bisschen länger. Und wenn wir uns die heutigen Namen anschauen, dann wissen wir, die Religion hat ihren Stellenwert sicherlich ein bisschen eingebüßt, das zeigen auch Umfragen. Und so verändern sich auch sozusagen fast parallel unsere Namenmoden, die heute ja nach ganz anderen Kriterien gewählt werden. Die Rufnamen heute werden gewählt nach einem schönen Klang. Gut, so viel zu der Christianisierung und der langsamen, aber stetigen und tiefgreifenden Veränderung, die sie in der Sprache bewirkt hat. Der zweite Wandel, auf den ich eingehen möchte, ist der verbundene mit der Einstellung zu der Frau in der Gesellschaft, zu ihrer Stellung in der Gesellschaft und damit ein Wert, das sozusagen nach und nach wichtiger wird, und zwar, dass Geschlechter, unabhängig davon, was für ein Geschlecht das ist, gleichgestellt werden sollten. Es geht also um das gleichwertige Recht auf Bildung, gleichwertiges Recht auf politische Mitbestimmung, Recht auf Besitz, Recht auf Arbeit. Genau diese Rechte sind sozusagen gerade in Bezug auf Frauenrechte viel, viel später als das, was ich gerade gleich zeigen werde, sozusagen erst erworben worden. Wir haben also in der Zeit, über die ich gleich sprechen werde, mit einer Zeit zu tun, wo eine solche Gleichstellung noch nicht gegeben ist. Ich steige in ein dunkles Kapitel der Geschichte, und zwar in die sogenannte Hexenverfolgung, die in Europa zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert zu sehen ist. So lange hat die Hexenverfolgung hier stattgefunden. Es gibt eine ganz besonders intensive Zeit zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert. Das heißt, in dieser Zeit sind besonders viele Menschen hingerichtet worden. Die Hexenverfolgung, einfach nur kurz zur Information, basiert auf der dämonologischen Hexenlehre aus dem 15. Jahrhundert. Sie ist aber im Zuständigkeitsbereich der weltlichen Strafgerichtsbarkeit, anders als häufig angenommen. In ganz Europa hat Hexenverfolgung zu circa 50.000 Todesopfern geführt. Im Bereich des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation sind mindestens 25.000 Opfer zu beklagen. Schaut man sich die Opfer genauer an, so ist unabhängig von der Region etwas unterschiedlich, aber fast überall mehrheitlich sind die Opfer weiblich. Zwischen 70% und 90% der Opfer der Hexenverfolgung sind Frauen. Ausnahmen innerhalb von Europa bilden Island und Estland. Wenn man sich den Einflussbereich der einzelnen Kirchen anschaut, so gibt es keinen Unterschied zwischen den lateinischen Kirchen. Sowohl in der katholischen als auch in der protestantischen Kirche hat die Hexenverfolgung stattgefunden, nicht aber in den griechisch-orthodoxen. Schaut man sich genauer die konfessionellen Regionen an, so machen hingerichtete Frauen in katholischen Regionen bis zu 70% und in protestantischen sogar zwischen 80% und 90%. Die Hexenverfolgung interessiert mich natürlich auch deswegen, weil sie sprachlich sehr viele Informationen über das damalige stereotype Denken zeigen können. Das können Sie zeigen, denn im Zuge der Hexenverfolgung wurden immer Hexenverhörprotokolle angefertigt. Immer ist ein bisschen übertrieben, sie wurden häufig angefertigt. Ich zeige Ihnen ein solches Protokoll, das heißt den Anfang des Protokolls. Er ist handschriftlich verfertigt und ich habe dazu auch eine Transliteration. Sie sehen, dass dieses Protokoll damit beginnt, dass ein Fragenkatalog gestellt wird und zu diesem Fragenkatalog gibt es nachher Antworten. Wie er heißt, wie alt er sei, wie sein Vater und Mutter sei, wo sie gehaust haben, warum er sich von Alsbach hinweg bewegt hat, wie viele Kinder er hat und so weiter. Was schon an diesem kleinen Beispiel zu sehen ist, und das wird Ihnen sofort auffallen in meine Transliteration, die relativ originalgetreu ist, ist, dass nicht jedes Substantiv in diesem Text groß geschrieben ist. So sind die Kinder klein geschrieben, das sieht man hier auch gut. So ist Vater klein geschrieben, aber Mutter groß geschrieben. Das heißt, die Substantive werden nicht gleichermaßen groß geschrieben. Es ist ja noch weit bis zu einer Vereinheitlichung, wie wir sie in der heutigen Orthographie kennen. Und genau diesem Phänomen haben wir uns gewidmet in einem Projekt und uns angeschaut, wie wird eigentlich die Großschreibung innerhalb des Satzes benutzt. Ich fange mit der ersten Abbildung an, die zeigt, wie die einzelnen Wörter, mit welchem Anteil an Großschreibung sie in diesen Texten vorkommen. Die Unterteilung zwischen übermenschlichen, menschlichen, tierischen, konkreten und abstrakten Wörtern soll zeigen, dass eben die Ergebnisse des Projekts waren, dass die Setzung des Großbuchstaben, die Hervorhebung eines Substantivs sehr viel damit zu tun hat, wie wir die Welt wahrnehmen. Wir nehmen die Welt unter anderem nach dem Belebtheitsgrad wahr. Das heißt, dass der Belebtheitsgrad sozusagen wichtig ist. Wir kategorisieren gewissermaßen die Entitäten in der Welt nach der Belebtheit. Und offensichtlich ist die Belebtheit auch etwas, was dazu führt, dass bestimmte Substantive eher großgeschrieben werden und andere weniger. Was zeigt diese Abbildung? Sie zeigt zum einen, dass die übermenschlichen Substantive zu mehr als 50% sehr, sehr häufig großgeschrieben wurden. Hingegen Bezeichnungen für Menschen nicht so häufig großgeschrieben wurden. Wir haben ein Median, die Hälfte von den Substantiven werden häufiger als zu 50% großgeschrieben. Aber es gibt genauso viele Substantive, die Menschen bezeichnen, die klein geschrieben werden. Seltener großgeschrieben werden Tierbezeichnungen, noch seltener konkreter wie Steintisch, Fenster, Lampe und am seltensten abstrakter, so etwas wie Liebe und Ähnliches. Wir haben dann weiter reingezoomt in die Personenbezeichnung. Und das zeigt Ihnen die zweite Darstellung, in der Sie die Häufigkeit der Großschreibung bezogen auf einzelne Wörter betrachten können. Und hier zeigt sich schon etwas, was sozusagen für die Hexenfeuerprotokolle, aber wahrscheinlich nicht nur für die, eine ziemlich charakteristische Sache ist. Wenn Sie sich nämlich die Lemmata anschauen, so sind fast alle Wörter, die häufig dazu tendieren, großgeschrieben zu werden, männliche Personenbezeichnung. Fast alle Wörter, die selten großgeschrieben werden, sind weibliche Personenbezeichnung. Und tatsächlich zeigt sich innerhalb der Hexenprotokolle, dass männliche Personenbezeichnungen häufiger großgeschrieben werden als klein. Das heißt, die Prozente sind so, dass männliche Personenbezeichnungen zu über 70% großgeschrieben werden und lediglich zu 30% klein. Bei Frauen, bei weiblichen Personenbezeichnungen hingegen überwiegt etwas die Kleinschreibung. Interessanterweise hängt die Groß- und Kleinschreibung bei weiblichen Bezeichnungen nicht damit, ob es sich um eine angeklagte oder eine nicht angeklagte Person handelt. Das heißt, unabhängig davon, welchen Status die Person in der jeweiligen Protokoll hat, wird sie sozusagen mit einem gewissen Anteil groß und klein geschrieben. Auch hier können wir noch weiter reinzoomen und uns fragen, was bedeutet eigentlich die seltene Großschreibung von Frauenbezeichnung? Und was wir eben beobachten konnten bei den Hexenprotokollen ist, dass die Humangrenze, also eine ganz wichtige Grenze, mit der wir immer agieren, wenn wir die Welt wahrnehmen, die Trennung zwischen Menschen und Tieren, in der Großschreibung sich nicht widerspiegelt. Vielmehr sind männliche Personenbezeichnungen mit einem Durchschnitt von 60% sehr, sehr häufig kleingeschrieben, weibliche Personenbezeichnung zu unter 50% großgeschrieben. Und wenn man sich dazu jetzt anschaut, wie die Tierbezeichnungen großgeschrieben werden, so sieht man, dass ein Substantiv, das ein Tier bezeichnet, eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte, in den Hexenfeuerprotokollen großgeschrieben zu werden, als eine weibliche Personenbezeichnung. Die Humangrenze ist damit verletzt worden in der Schreibung in den Hexenfeuerprotokollen und die Geschlechterhierarchie sozusagen, die zeigt sich hier ganz, ganz deutlich. So viel erst einmal zu der weiteren Geschichte und wir steigen hier sozusagen weiter in die Entwicklung, die wir in der Gesellschaft, also die gesellschaftliche Entwicklung sehen können. Und zwar, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist die Stellung der Frau natürlich im 20. Jahrhundert deutlich angeglichen worden. Wir haben eine politische Mitbestimmung mit dem Wahlrecht seit 1918. Wir haben ein Witwenrecht, der auch erst seit kurzem das Besitz der hinterbliebenen Frauen regelt. Das ist auch im Grunde genommen nur ein kleines bisschen älter als 100 Jahre. Wir haben das Recht auf Bildung und wir haben das Recht auf Arbeit. Das heißt, die Möglichkeiten, dass Frauen eben auch Professorinnen werden, beziehungsweise dass Frauen eben auch verantwortungsvolle Prestige trächtige Berufe ausüben können. Das heißt, im Grunde genommen könnte man sagen, in der Gesellschaft heute gibt es natürlich eine Gleichstellung der Geschlechter. Und diese Veränderung von diesem gesellschaftlichen Wert, der Gleichstellung der Geschlechter, der zeigt sich deutlich in sehr vielen Umfragen. Ich zitiere hier eine Umfrage, die Sie bei Statista sehen können, eine EU-weite Umfrage, die im Juni 2022 durchgeführt wurde. Diese Umfrage fragt nach den Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz. Und zwar, ob die befragte Person dafür oder dagegen ist. Als Beispiele wird genannt Maßnahmen zu Lohntransparenz oder auch Quoten zur Verbesserung des Gleichgewichts der Geschlechter im Management oder auch in Führungspositionen. Und die Befragten aus Deutschland und damit eben die Werte, die in Deutschland abgefragt wurden, liegen im europäischen Durchschnitt. Das heißt, zu 80% sprechen sich die Leute dafür aus. Sie sagen, ja, ich bin für solche Maßnahmen. Es gibt lediglich 13%, die sich dagegen aussprechen. Und es gibt einen kleinen Prozentanteil von 2%, die die Antwort verweigern, beziehungsweise keine Meinung dazu haben. Das heißt, wir können sagen, der gesellschaftliche Wert Gleichstellung der Geschlechter als gesellschaftlicher Wert ist auf jeden Fall anerkannt worden. Es gehört zu dem Wertesystem in Deutschland. Umso mehr verwundert es dann vielleicht, wenn wir sehen, dass die geschlechtergerechte Sprache als eine Möglichkeit zur Versprachlichung der Gleichstellung der Geschlechter ganz andere Werte bekommt. Sie kennen ganz viele verschiedene Umfragen, ich werde nicht alle zitieren. Wir wissen, dass die Umfragen ganz anderes Bild darstellen. Umfragen zur Benutzung der geschlechtergerechten Sprache bekommen Zuspruch von höchstens 40-50% in verschiedenen Umfragen. Diese Umfragen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind nicht immer repräsentativ. Wir wissen auch nicht immer, wer, welche sozusagen Teile der Gesellschaft gefragt wurden. Aber alle zeigen das Gleiche. Alle zeigen, dass die geschlechtergerechte Sprache und ihr Gebrauch doch sehr in Frage gestellt werden. Ich werde Ihnen im Folgenden eine eigene Umfrage beziehungsweise Ergebnisse aus einer eigenen Umfrage präsentieren, in der ich gar nicht Repräsentativität innerhalb der gesamten Gesellschaft angestrebt habe, sondern ich wollte wissen, wie ist die Position zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch bei künftigen Lehrkräften, also bei Personen, die jetzt noch studieren und in Zukunft Lehrkräfte werden, also bei den Studierenden des Lehramts. Also ich wähle jetzt hier praktisch nur ein paar Ergebnisse raus und einen Teil der Umfrage. Die Studierenden wurden unter anderem darum gebeten, Formen der öffentlichen Kommunikation zu bewerten. Und ich lese kurz vor, wie die Frage geheißen hat. Stellen Sie sich vor, Sie bereiten gerade einen sprachlichen Leitfaden für Ihre Angestellten im Rathaus vor, den Sie bei einer der nächsten Teamsitzungen zur Diskussion stellen wollen, damit die tägliche schriftliche Kommunikation mit der Bevölkerung auch formal etwas einheitlicher wird, bewerten Sie nun verschiedene Möglichkeiten, Bevölkerungsgruppen in Rundschreiben anzusprechen. Die Studierenden hatten verschiedene, also praktisch alle Möglichkeiten, die ich zu diesem Zeitpunkt, als ich die Umfrage gestellt habe, existierten meiner Meinung nach, zur Verfügung gestellt worden. Also sowohl Arbeiter in Klammern MWD als auch natürlich Partizip, aber Arbeitende oder auch selten verwendete Formen mit Ausrufezeichen und natürlich auch Formen mit Stern, mit Unterstrich, einfaches Maskulinum, einfaches Femininum, alle Formen, die man kennt. Sie konnten zwischen einer starken Empfehlung, zwischen einer kann verwendet Empfehlung, zwischen eher nicht verwenden Empfehlung oder auch starken abraten unterscheiden. Und sie konnten auch einfach keine Meinung haben. Also sie konnten auch mit egal antworten. Ganz wenige Personen haben mit egal beantwortet. Es sind, glaube ich, insgesamt 3 Antworten mit egal. Das heißt, es gab tatsächlich immer den Wunsch, eine Meinung zu äußern dazu. Und hier haben Sie jetzt die Ergebnisse. Und ich fange damit, dass wir eine deutliche Tendenz sehen im Bereich des starken Abratens. Die Studierenden haben meistens stark beziehungsweise nicht so stark, aber doch abgeraten von Formen mit einem Punkt, von maskulinen Formen, also Arbeiter und dann einfach nur in Klammern MWD oder einfach nur Arbeiter oder Arbeiter M-W. Auch ein einfaches Femininum wurde abgelehnt und natürlich die Formen mit Ausrufezeichen. Das ist also eine relativ deutliche Tendenz. Schauen wir uns aber die Formen, die sozusagen am häufigsten empfohlen wurden. Das sind die Formen mit Stern, also Arbeiterinnen mit Stern, Arbeiterinnen mit Schrägstrich, Arbeitende, also ein Partizip und Arbeiterinnen mit Doppelpunkt. Weniger stark empfohlen wurden solche Formen wie Arbeiter und Arbeiterinnen oder auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Anders als bei dem starken Abraten, wo die meisten Studierenden abgeraten haben, diese Form zu wählen, gibt es eine solche einheitliche, einhellige Meinung bei den empfohlenen Formen nicht. Stattdessen gibt es eine starke Streuung. Das heißt, es gibt viele, die Stern bzw. Schrägstrich bzw. Partizipien empfehlen, aber es gibt nicht wenige, die sie ablehnen. Und das führt mich jetzt zu der Frage und zu dem letzten Punkt meines Vortrags heute. Warum ist das denn so? Warum ist es in dem Falle der Gebrauch der geschlechtergerechten Sprache so eine schwierige Entscheidung? Und damit möchte ich in dem letzten Punkt antworten, indem ich auf die Diskurse um die Standardsprache und um den Sprachwandel eingehe. Das heißt, jetzt wird es darum gehen, welche Erwartungen haben wir an die Standardsprache, mit welcher Brille normalerweise schauen wir auf den Sprachwandel. Damit verbunden ist natürlich, dass man sich zunächst einmal überlegen muss, was ist die Standardsprache und seit wann gibt es die? Und auch hier sieht man, dass die Standardsprache, dass diese überregionale Erscheinungsform der Sprache, die uns ermöglicht, uns zu unterhalten mit Menschen in Hamburg, aber auch genauso mit Menschen in München, dass diese Standardsprache relativ jung ist. Entscheidend für ihre heutige Form sind Entwicklungen erst seit dem 17. Jahrhundert. Sie wird in dieser Zeit stark kodifiziert, stark festgelegt, was zur Standardsprache gehört und was nicht. Das 17. Jahrhundert ist wichtig, aber ich habe mich, weil ich hier in Leipzig bin, mich vor allem auf das 18. Jahrhundert hier eingeschossen in der Darstellung. Denn in diese Zeit wirkten zwei Personen, die für Leipzig wichtig sind, und zwar Johann Christoph Gottsched und Johann Christoph Adelung. Beide haben nämlich zwei wichtige Werke, zwei wichtige grammatische Abhandlungen über die sich entwickelnde Standardsprache geschrieben und beide sind in Leipzig erschienen. Beide im 18. Jahrhundert, das ist einmal die Gottschedsche Grundlegung einer deutschen Sprachkunst aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und von Adelung grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Beide, wie gesagt, in Leipzig erschienen und das ist auch kein Zufall, denn in dieser Zeit galt, oder sagen wir mal, das ist vielleicht ein Zufall, aber es ist was anderes, ist kein Zufall, und zwar in beiden Werken wird die ostmitteldeutsche Variante der Sprache sozusagen als Vorbild genommen. Sogar das Meißnische ist hier ein ganz besonders wichtiges Vorbild. Das heißt, in der Entwicklung der Standardsprache spielte das Ostmitteldeutsche eine entscheidende Rolle. Das alles ist mir deswegen so wichtig, weil mit der Entwicklung, der Diskussion, was ist überhaupt Standardsprache, unter anderem diese zwei Grammatiker sehr, sehr stark beeinflusst haben, mit dieser Diskussion bestimmte Erwartungen an die Standardsprache entwickelt wurden und diese Erwartungen werden bis heute fortgeführt. Diese Erwartungen an die sich entwickelnden Standardsprache damals gestellt wurden von den Grammatikern im 17. und im 18. Jahrhundert standen in der Zeit erstens des Dreißigjährigen Kriegs und der großen Unsicherheit in der deutschsprachigen Region und im 18. Jahrhundert auch in der Zeit der sozusagen nationalen Konsolidierung, die sehr, sehr lange gedauert hat. Das heißt, die Standardsprache, die Entwicklung einer überregionalen Standardsprache war ganz wichtig als ein Symbol der nationalen Identität. Nun, welche Erwartungen werden von Gottsched und Adelung und noch vielen anderen Grammatikern dieser Zeit an die Sprache gesetzt? Zum einen, und diese Erwartungen kennen wir bis heute, das ist eben das Wichtige. Wir haben zum einen die Erwartung, dass die Form, die wir als standardsprachlich ansehen, dass die ein hohes Ansehen hat. Das führt dazu, dass wenn wir zwei verschiedene Varianten kennen in der Sprache, wir entscheiden sozusagen mehr oder weniger aus dem Bauch heraus, dass eine die standardsprachlich angesehene Form ist, zum Beispiel wegen des Wetters oder dank des Vortrags, die andere Form hingegen nicht als so prestigehaltig angesehen wird. Interessanterweise aber ist das so, dass diese Formen beide standardsprachlich sind und dass sie schon seit längerer Zeit in der Standardsprache, also überregional, verwendet werden. Dazu muss man noch sagen, dass die Form dank dem Vortrag sogar die ältere ist. Das heißt, die Prestigehaltigkeit, so wie wir sozusagen diese Erwartung an die Sprache, ist manchmal trügerisch. Ich gehe zu weiteren Erwartungen an die Standardsprache. Das ist die Reinheit. Die Erwartung ist, dass die Standardsprache keine Fremdwörter enthalten soll. Und auch diese Erwartungen, die kennen Sie. Sie kennen sie aus der Diskussion über Anglizismen, über Fremdwörter insgesamt. Und auch diese Diskussion werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Es gibt eine dritte wichtige Erwartung an die Standardsprache. Das ist die Einheitlichkeit. Alle sollen einheitlich kommunizieren und die Invarianz, das heißt, es soll sozusagen nicht verschiedene Varianten geben in der Sprache, sondern immer nur eine. Es wird dann sozusagen angenommen im Zusammenhang mit dieser Erwartung, dass sprachliche Varianz die Verständlichkeit mindert. Das ist ebenfalls ein Argument, mit dem sehr häufig der geschlechtergerechte Sprachgebrauch abgelehnt wird. Auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Interessant ist, dass die Erwartungen noch weitergehen. Es wird auch erwartet, dass sich die Sprecherinnen und Sprecher auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Das heißt, dass sie die Standardsprache in einem idealen Zustand aufrechterhalten. Wie der ideale Zustand aussieht, ist eine andere Sache, aber es geht sozusagen um die Erwartung der Aufrechterhaltung. Und eine weitere Sache ist die Sorgfalt. Es wird erwartet, dass Standardsprache eben mehr Gewissenhaftigkeit, mehr Genauigkeit beim Sprechen und Schreiben erfordere. Ich werde mich, wie gesagt, auf diese zwei Eigenschaften, die man von der Standardsprache erwartet, jetzt genauer eingehen. Und in der Diskussion können wir gerne nochmal auf die anderen Punkte eingehen. Ich gehe auf die Reinheit, die Erwartung an die Standardsprache, dass sie rein ist und sozusagen ohne Fremdwörter, ist, wie ich bereits schon gesagt habe, keine neue Erwartung, sondern sie ist auch schon in der aufklärerischen Zeit, die ich eben gezeichnet habe, vorhanden. Es gibt ganze Wörterbücher, mit denen Vorschläge zur Verdeutschung der Fremdwörter unterbreitet werden. Ein solches Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrängten fremden Ausdrücke ist von Joachim Heinrich Campe Anfang des 19. Jahrhunderts ausgegeben worden. Ich möchte über dieses Wörterbuch ein kleines bisschen sprechen. Es ist nämlich ein sehr interessantes Unterfangen. Was hat Campe gemacht? Er hat im Grunde genommen ein Fremdwörterbuch geschrieben und bei jedem Fremdwort eine Empfehlung, durch welches deutsche Wort man das Fremdwort ersetzen kann. Ein Beispiel, das ich hier sehr gerne bringen möchte, ist gleich das erste Wort in diesem Wörterbuch, und zwar absolut. Dieses Wort wird, sagt er, im Gegensatz des Beziehlichen genommen, wie wenn man sagt, es ist absolut unmöglich. Hier kann es durch ein an sich oder in sich gegeben werden. Es ist an sich oder in sich unmöglich. Also er ersetzt sozusagen absolut durch an sich und in sich. Sie wissen, dass Sie bis heute es ist absolut unmöglich sagen. Weiter schlägt er vor, lieber beziehlich und unbeziehlich für absolut und relativ zu verwenden. Diese Empfehlung hat sich nicht durchgesetzt. Es gibt eine weitere sehr schöne Empfehlung von Campe zu Büro. Schlägt er eine Amtsstube vor. Ich werde jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen. Wichtig ist, er sucht sozusagen Möglichkeiten dafür, wie man das Zimmer oder der Ort, wo gewisse Schreibgeschäfte verrichtet werden, bezeichnen kann. Und er findet Möglichkeiten, in Schwaben und in der Schweiz durch das gute deutsche Wort Amtsstube sich zu verhelfen. Beide Empfehlungen sind jetzt, die hier beispielhaft genannt wurden, nicht in die Standardsprache aufgenommen worden. Es gibt aber andere, wirklich sehr schöne Empfehlungen, die aufgenommen wurden. Das ist einerseits das schöne Wort Zartgefühl. Das Wort Zartgefühl stammt ebenfalls von Campe. Er hat das selbst vorgeschlagen, dieses Wort, für die damals häufige benutzte Delikatesse. Statt Delikatesse schlägt er also, insofern ein zartes Gefühl eben im Spiel ist, von Zartgefühl zu sprechen. Und er sagt dazu, dieses Wort hat seit 6 Jahren, da ich es zum ersten Male aufstellte, ein schnelles und allgemeines Glück gemacht. Es ist tatsächlich ein Wort, das wir bis heute verwenden. Für die Debatte ebenfalls eine Empfehlung, die wir kennen, und zwar das Streitgespräch. Also gelungene Verdeutschungen. Und dazu muss man gleich noch sagen, dieses Wörterbuch enthält sehr, sehr viele Fremdwörter. Wenn Sie sich das Wörterbuch anschauen, werden Sie Wörter finden, die Sie nicht mehr verstehen. Es sei denn, Sie haben gute Kenntnisse in Fremdsprachen und so weiter. Abandonieren ist aber kein Fremdwort, das Sie in irgendeinem Zusammenhang in der Kommunikation gehört haben, denke ich mal. Also jemanden verlassen ist hier gemeint. Was ich damit sagen möchte, ist, Fremdwörter sind, wie häufig schon in der Linguistik gesagt worden, Fremdwörter sind Teil der deutschen Sprache. Und wie jedes andere Wort werden sie benutzt, werden gebraucht, werden aber auch, wenn nicht notwendig, auch können natürlich auch aussterben. Und so ist das Wort abandonieren eins von solchen Fremdwörtern, die, man kann sagen, nicht überlebt haben. Interessant an diesem Wörterbuch ist noch eine Sache, und zwar bevor das Wörterbuch startet, in diesem Band führt Campe eine sehr, sehr lange Diskussion darüber, ob Reinheit in der Sprache überhaupt möglich ist, und beantwortet das mit der verneinenden Antwort. Er sieht selbst, dass das ein unmögliches Unterfangen ist. Er sucht nämlich die Reinheit in einer Ursprache, in der Ursprache aller Menschen, und möchte sozusagen genau diesen reinen Zustand herstellen. Und das ist natürlich, wie er selber erkennt, nicht möglich. Genau, das heißt, ist Reinheit als Erwartung an die Sprache eine, ja, realitätsnahe Erwartung? Mit einem großen Fragezeichen, wie Campe selber festgestellt hat, denn das Deutsche ist natürlich eine extrem entlehnungsfreudige Sprache. Es ist eine Sprache, die viel nimmt und auch viel gibt. Es ist eine Gebersprache und eine Nehmersprache. Das Deutsche hat schon immer entlehnt, seitdem es sozusagen existiert. Die ganz frühen Entlehnungen erkennt man gar nicht mehr. Ich habe auch bei Campe gesucht, ob das Wort Fenster beispielsweise in seinem Wörterbuch vorkommt. Kommt nicht vor. Das heißt, es gibt sozusagen Entlehnungen, zum Beispiel aus dem Lateinischen. Anzahl ungefähr 600 Wörter, die sehr, sehr früh in die deutsche Sprache aufgenommen wurden, in verschiedenen Lebensbereichen sozusagen vorhanden sind, uns jeden Tag begleiten und wir gar nicht merken, dass es Fremdwörter sind. Sie gehören zum Bereich des Haushalts, sowas wie Spiegel, Socke, Pfeife und so weiter, Kochkunst, Küche, Kessel, Tisch, zum Steinbau natürlich die Mauer, Estrich, Pforte, Fenster, was ich schon genannt habe. Und in vielen anderen Bereichen finden wir eben entlehnte Wörter. Das heißt, Reinheit ist, wie Campe selber festgestellt hat, nicht möglich. Jetzt komme ich zur Einheitlichkeit. Und das ist tatsächlich der letzte Punkt, also die Erwartung an die Sprache, dass sie einheitlich ist, dass sich alle einheitlich verhalten und dass wir keine Varianten in der Sprache haben. Auch das ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen, und zwar deswegen, weil eine solche Einheitlichkeit in keinem Bereich der Sprache gegeben ist. Wir haben eine sehr, sehr junge, wie ich schon gesagt habe, Orthographie, also eine Rechtschreibung, in der tatsächlich eine normierte, vereinheitlichte Form der Schrift geregelt ist. Sie ist aber geregelt für die Bereiche, für die der Staat tatsächlich Regelungskompetenz hat, also für Schule, für Verwaltung und für Rechtstexte. Es schreibt Ihnen aber nicht vor, wie Sie in Ihrer privaten Kommunikation schreiben. Das wird auf keine Art und Weise sanktioniert. Das ist also ein sehr junges Phänomen und ein Phänomen, das nicht die gesamte Sprache umfasst, nicht jede schriftliche Kommunikation. Im Gegensatz dazu beobachten wir in der Sprache ein ganz anderes Phänomen, und zwar eine Ausdifferenzierung der schriftlichen Kommunikation in verschiedener Hinsicht. Zum einen haben wir eine Ausdifferenzierung im Sinne des Kommunikationszweckes. Es entwickeln sich einzelne Varietäten in der Sprache, zum Beispiel die deutsche Wissenschaftssprache, die auch relativ jung ist und auch in letzter Zeit an Bedeutung verliert, wie wir wissen, zugunsten des Englischen. Das ist ein Beispiel, oder auch eine technische Sprache und so weiter. Das ist ein Beispiel für eine Ausdifferenzierung in der Sprache. Eine formale und medial unterstützte Ausdifferenzierung sehen wir natürlich durch die computergestützte Kommunikation in Social Media, die, wie am Anfang auch schon erwähnt wurde, dazu geführt hat, dass es sozusagen gewisse Sorgen gegeben hat, ob die Benutzung der sozialen Medien dazu führt, dass die Sprachkompetenzen der Jugendlichen nachlassen. Es zeigen Forschungen zur Entwicklung der Sprachkompetenzen bei den Jugendlichen, dass das nicht der Fall ist. Also Ausdifferenzierung der schriftlichen Kommunikation führt in eine ganz andere Richtung, und zwar zu einer Ausdifferenzierung der Kompetenzen der Jugendlichen. Sie haben viel mehr Registerkompetenzen im Schriftlichen, als wir es als Jugendliche hatten. So dass man letztendlich sagen kann, die deutsche Sprache erfährt ja gerade nicht eine Entwicklung und hat sie auch nie sozusagen erfahren, eine Entwicklung Richtung Einheitlichkeit, sondern vielmehr erfährt sie eine immer höhere soziale, stilistische und auch regionale Kompetenz und bedient damit eben auch verschiedene Kommunikationszwecke in der sich ständig wandelnden Gesellschaft. Ich danke Ihnen und freue mich auf die Diskussion.
Das war die Sprachhistorikerin Renata Szczepaniak. Ihr Vortrag hatte den Titel Sprache im Umbruch. Sie hat ihn gehalten am 24. Januar 2024 an der Universität Leipzig im Rahmen der Vorlesungsreihe Studium Universale – Leben im Umbruch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.